Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Heute ist der 13. September 2007. Das ist der 33. Digitalk. Herzlich willkommen. Bei uns sind heute zwei Damen zu Gast. Das ist eine Premiere. So viele Frauen haben wir noch nie da gehabt. Das ist einerseits Esther Kern. Sie ist selbstständige Website-Betreiberin von waskochen.ch. Stimmt das ungefähr als Jobbezeichnung?
Ja, genau. Also ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von waskochen.ch.
Und wie lange machst du das schon?
Ich mache das seit 5 Jahren und jetzt relativ intensiv, etwa seit einem Jahr.
Okay. Was dir genau passiert, da können wir dann später noch darüber reden. Vielleicht noch, damit das alle wissen und damit das transparent ist. Wir kennen uns privat, wir sind zusammen in der Schule. Und ja, einfach, um das aufzulegen. Und ebenfalls bei uns ist Monique Reix. Sie ist freie Journalistin, schreibt unter anderem für den Tagesanzeiger. Und ihre Themen sind aus dem Lifestyle-Bereich und unter anderem natürlich auch über das Essen. Darum sitzt du heute auch da. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was deine Beziehung zu Computer und Technik ist?
Ja, also ich arbeite vor allem mit dem Computer. Ich surfe nicht so viel. Also zum Beispiel jetzt im Privatbereich. Ich würde jetzt nie ein Rezept im Internet suchen. Aber ich habe heute Morgen deine Seiten angeschaut und ich fand es unlässig. Es ist witzig. Aber
danke.
Vielleicht werde ich in Zukunft dort drauf surfen. Aber sonst mache ich das eigentlich nicht.
Okay. Das können wir dann später noch vertiefen. Auf jeden Fall mal herzlich willkommen. Und weiter geht's mit Feedback von der letzten Sendung.
Jawohl, nämlich die letzten beiden Podcasts haben Reaktionen ausgelöst. Eine Rückmeldung kommt von Pascal Maurer aus Bern. Er schreibt verschiedene Sachen, unter anderem kritisiert er uns und sagt, die gesprochenen Beiträge seien zu leislich und dann unsere Signet seien wieder so wahnsinnig laut und dann müssen wir immer hin und her drehen und das möge er nicht so wirklich. Da fehlt uns ein bisschen der Tonmeister. Manchmal bringen wir das besser an, manchmal schlechter, aber ich glaube, so ganz kleine Fortschritte sind
zu Kann man zu hoffentlich hören, ja.
Ja. Und er hat dann auch gesagt, dass das X in Mac OS X eben nicht X heisst, sondern die römische Zahl für 10 sei. Und man sage eben nicht OS X, wenn ich das immer mache, ja, sondern OS 10.
Ich fühle mich da nicht betroffen.
Ich fühle mich da extrem angesprochen. Ich sage X, es hat sich einfach irgendwie so eingeschliffen. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht wüsste, aber ich werde es auch weiterhin machen. Ich glaube, man darf da keine Hoffnung haben, mich zu bekehren. Dann das zweite Feedback kommt von Bastian Stalder und er ist Stammhörer und schreibt unter anderem, dass ihm die Sendung über die Informatik-Olympiade besonders gut gefallen hat, weil das mal ein anderes Thema war, so nach Sony und vor Vista. Und zu Vista schreibt er, man muss Ernst Zenn eigentlich ein Lob aussprechen und Microsoft Schweiz sollte sich wirklich bei ihm bedanken. Ich glaube, das haben sie auch gemacht. Er hat wirklich mit bestem Wissen und Gewissen ein dermaßen grottenschlechtes Produkt in ein einigermaßen zumutbares Licht gerückt. Also der Mann ist Mac-User und wird das auch weiterhin bleiben. Aber unsere Absicht war ja auch nicht, zu bekehren, sondern zu informieren. Er hat auch noch eine Anregung gehabt, nämlich die Bildchen im iTunes unten links ein bisschen grösser zu machen, weil wir haben da in der letzten Sendung Screenshots zu Vista gehabt und das hat er nicht so ganz erkannt. Ich glaube, das macht das GarageBand, also unsere Software, automatisch auf die Grösse. Wahrscheinlich auch, dass es kein Problem im iPod gibt, nehme ich jetzt mal an.
Drum. Ja, es ist, der eine Teil ist das und der andere Teil ist, dass das natürlich Bildchen sind, die wir aus dem Netz genommen haben. Wir haben nicht schön nochmal brav selber all die Screenshots gemacht und gesagt, das vielleicht auch besser aus. Aber es war eher so ein mehr ein Testballon, wie das geht mit diesen Bildern und so. Aber offenbar, immerhin haben sie die Leute gemerkt, dass es die Bildchen hat und findet das noch lässig. Ich glaube, wir machen das weiter. Grundsätzlich einfach schreibt uns, was ihr denkt, was ihr noch gerne hören wollt. Wir sind wirklich offen für Wünsche und Vorschläge und all die Feedbacks wie immer auf leben.tagesanzeiger.ch.
Jetzt aber zu den News. Und zum Londoner Stadtbezirk City of Westminster. Dort sollte man nämlich nicht falsch parkieren. Dort gibt es Kameras, sogenannte CCTV-Geräte oder Closed Circuit Television. Die übermitteln die Bilder an eine Zentrale. Und dort gibt es automatische Bildanalyse und die merkt dann sofort, wenn ein Auto nirgends steht, wo es nicht dürfte stehen. Und das bedeutet, dass dann automatisch Beamte, Politesse, ein SMS wahrscheinlich überkommen, wo drin steht, «Hallo, dort steht das Auto verkehrt, gehen dem einen Bus anhängen.» Monik, ist das eine gute Idee?
Nein, finde ich jetzt nicht so.
Es herrscht aber so mehr Ordnung und all die Falschparkierer werden bestraft.
Ich finde also meine Privatsphäre doch noch wichtiger als Ordnung. Also überhaupt. Findest du nicht auch, Roger?
Beim Verkehr bin ich so ein bisschen zwiespältig. Es dünkt mich, das Einzige, was nützt, ist Überwachung. Also bei uns sehen wir zum Beispiel dort, wo es einen Kasten hat, dort fahren die Leute anständig. Darum bin ich ehrlich gesagt privat, ich bin ein grosser Freund von Kästen.
Aber das geht ja nicht ums Fahren, sondern
das
ums
Parkieren. Das ist jetzt natürlich ganz ein anderer Schritt nochmal, oder nochmal ein anderes Level, das ich jetzt auch finde, muss nicht sein. Aber England ist die Hochburg von der Videoüberwachung, muss man wissen. Die haben sogar Kameras, wo wenn du etwas machst, wo nicht sollst, dann kommt eine Stimme aus dem Lautsprecher und sagt, hey, da kannst du dein Velo nicht anstellen oder was auch immer.
Du musst dir jetzt mal vorstellen, wenn da zwei im Auto hötterl und die Kamera ist da, sieht das und meldet das sofort.
Ich weiss nicht, ob sie das meldet.
Ja, was meldet sie denn eigentlich? Also sie tut nur Autonummer erfassen oder weißt du da genaueres?
Wie es technisch genau funktioniert, weiss ich nicht, aber ich nehme an, die hat dann einfach so definiert, wo Autos dürfen stehen und wo nicht und erkennt dann, wenn das Auto in einem verbotenen Bereich ist.
Aber wenn ich jetzt mein Velo aufs Trottoir stelle, dann sieht es das auch und dann kommt
wahrscheinlich
der
nur, vielleicht ist dann die Politesse doch noch so gnädig und hängt dann keinen Bussenzettel
also,
an.
Der letzte Schritt ist ein Mensch da.
Ja.
Du kriegst einen automatischen Bus, ja. Das ist nicht wie ein Road Pricing, das über Kamera funktioniert mit deiner Autonummer, sondern quasi das geht in eine Zentrale und dort schaut jemand das an und entscheidet, ob jetzt das schlimm ist oder nicht.
Aber Esther, fühlst du dich generell sicherer, wenn es so Kameras hat oder eher unwohl, weil du dich dann da auf Schritt und Tritt überwacht fühlst?
Also wenn die Kamera mich überwacht, ist es mir sehr unwohl. Wenn es eben so, wie der Roger vorher gesagt hat, wenn es ein Kasten ist, finde ich jetzt auch so ein bisschen beim Parkieren, ich meine, ich muss ja auch die Uhr füttern. Ja. Ich sehe nicht so ein, wie so eine Kamera muss sein, weil wir haben ja schon die Uhren, die man muss füttern. Man könnte ja auch sagen,
einen Unterschied machen, auch sagen, am Flughafen ist es okay, aber jetzt in der ganzen Innenstadt muss es nicht unbedingt sein.
Ich finde eigentlich dort, wo ich im öffentlichen Raum bin und zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, Auto finde ich, ist so etwas, da braucht es einfach Regulierungen, weil sonst hat man die ganze Stadt voller Autos. Und ich glaube, in London haben sie auch wirklich sehr grosse Probleme da damit. Da verstehe ich es irgendwie noch. Sonst, ich will nicht überwacht werden. Das finde ich gar keine gute Idee.
Mhm. In Deutschland, das ist die nächste Meldung, formiert sich Widerstand gegen den, wie es im Zitat heisst, Überwachungswahn. Am 22. September ist in Berlin eine grosse Demonstration geplant gegen ausufernde Überwachung durch Wirtschaft und Staat. Mehr als 50 Organisationen rufen zur Teilnahme auf, unter anderem auch der Chaos Computer Club. Es gibt da vor allem Protest gegen den Plan vom Innenminister Wolfgang Schäuble, also namentlich auch gegen Online-Überwachung, Durchsuchung von Computern via Internet. Das sind der grosse Pläne von Herrn Schäuble. Und Wolfgang Schäuble ist auch der Star, wenn man so sagen kann, in einem Song. Nämlich der heisst Grundrechtsterror vom Projekt Bundestag United und soll die Hymne zu dieser Veranstaltung werden.
Wir wollen alle überwachen, überall. Das Leben in Gefahr durch Grundrechtsterroristen in jedem Fall.
Esther, würdest du als Berlinerin da mit auf die Straße gegen den Herrn Schäuble protestieren?
Das ist jetzt etwas schwierig, weil ich bin nicht in Berlin, aber ich finde es richtig, dass man da aufmerksam wird und dass man auch demonstriert gegen das, weil ich finde, meine HD ist mir. Klar, jetzt schiebt man den Terrorismusbekämpfung vor als Argument, dass man das darf. Ich meine, das heisst einfach, der Missbrauch ist ein winziger Schritt nebendran. Und wie können Sie vornherein sagen, was dort drauf ist, oder?
Wir haben uns im Digitalk auch schon gefragt, warum sich kein Widerstand oder wenig Widerstand regt. Jetzt regt sich Widerstand. Roger Zedi, was meinst du dazu? Würdest du auch in der Schweiz so eine Demo sehen?
Schade kann es nicht. Es ist, ich glaube, bei uns noch nicht ganz so krass. In der Schweiz ist alles immer ein bisschen langsamer und es geht ein bisschen länger, bis etwas kommt. Aber es ist eigentlich meistens nur eine Frage von der Zeit. Und wenn es jetzt angenommen käme, dass Deutschland wirklich durch mit der Online-Durchsuchung, so wie der Herr Schäuble das möchte, dann kämpfen sich in der Schweiz ziemlich schnell die Leute auf die Idee, dass das wieder zu haben. Ich finde auch, das ist ein völlig daneben Schritt und ich glaube auch nicht, dass der nötig ist für die Verbrechensbekämpfung.
Mhm. Ich meine, es tönt wahnsinnig verlockend, oder? Man hat dann das Gefühl, da kann man mit einem Klick das ganze Leben von einem Menschen durchsuchen. Und ich glaube einfach, wenn man das macht, kommt sowieso etwas anderes. Also ich glaube generell nicht daran, dass man eine gewaltfreie oder terrorfreie Welt anbringt, also vor allem solange wir da so Ungerechtigkeiten haben. Ich glaube, dass es mehr negative Wirkungen hat als positive.
Die geplanten Terroranschläge in Deutschland, die so um den 11. September hätten stattfinden sollen, die sind ja auch vereitelt worden durch die Normalüberwachung. Also die es eh schon gibt, von E-Mail, von Fax, von Handygesprächen. Also so gesehen kann man sich schon fragen.
Ich glaube, es ist total unnötig, dass sie das auch noch mit haben, das Instrument.
In den 70er Jahren haben Frauen gesagt, mein Bauch gehört mir. Und jetzt können wir sagen, meine Festplatte gehört mir. Ja, oder? Ich finde es also schon, dass man das ja vertreten sollte.
Gehen wir zum nächsten Thema. Webseiten wie myspace.com, wo die Benutzer so virtuelle Beziehungsnetze aufbauen, sind recht erfolgreich oder sogar sehr erfolgreich. Bis jetzt haben sich da aber vor allem Junge einspannen lassen in diesen virtuellen Netzen. Das sollte sich jetzt aber ändern. Jetzt startet nämlich immer mehr so Webseiten, die ältere Benutzer ansprechen. Die heissen dann eons.com, Resume, Baumertown unter multiply.com und richtet sich an ein grauhaariges Publikum, wie es da so heisst in der Presse. Die älteren Benutzer sagen einfach treuer und laufen nicht 3 Wochen später, nachdem sie es super lässig gefunden haben, am nächsten Trend hinein. Und darum ist das jetzt offenbar ein Grund, dass im Moment sehr viel Geld im Silicon Valley investiert wird. Wir sind ja wahrscheinlich alle noch ein bisschen zu jung für diese Plattform.
Ja, aber nicht so viel graue Haare.
Eben, genau.
Also ich habe eigentlich schon ziemlich kaschiert einfach.
Okay. Aber Monique, trotzdem glaubst du mir, du bist noch viel zu jung für diese Plattform. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass eure Eltern zum Beispiel so etwas würden brauchen?
Überhaupt nicht.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Absolut nicht.
Null.
Nein, aber gut, wir sind auch nicht im Silicon Valley. Also in Amerika ist das schon noch ein bisschen anders. Die Benutzung von all diesen Sachen bei jung und alt auf einem ganz anderen also, Level als bei uns.
Ich kann mir das bei meinen Eltern auch überhaupt nicht vorstellen, aber trotzdem kann man so eine Idee einfach quasi eins zu eins auf eine andere Generation übertragen.
Ich glaube, eins zu eins, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Es kann die Inspiration sein für so etwas, aber ich frage mich, wieso ältere Leute nicht so ein Netzwerk haben im Internet. Also, man redet ja immer davon, dass sie keine Beziehungen mehr haben oder dass irgendwie die Familie fehlt, wie früher und so. Und ich finde es eigentlich vom Ansatz her noch gut, dass die so Kontakt schaffen können.
Also würdest du sagen, Interessen. Schön, dass man endlich merkt, dass es diese Zielgruppe auch gäbe?
Ja, auf eine Art schon. Also ich glaube, das sieht man ja auch in anderen Gebieten, dass plötzlich die Werbung kommt auf die Over 50s. Und
oder Monika, könnte man auch sagen, die Zitrone ist jetzt halt bei den Jungen ein bisschen ausgequetscht. Jetzt quetschen wir sie noch ein bisschen mehr aus, indem man da die Alten an Bord holt.
Nein, das glaube ich nicht. Aber was ich glaube, ist, dass jetzt nicht die Generation von Alten, aber die nächste Generation, also man sagt übrigens auch nicht mehr Alten, sondern man sagt Best Ager, das habe ich gerade letztens gelernt. Und die nächste Generation von diesen Best Ager, das sind die Leute, die ganz anders erzogen worden sind oder aufgewachsen sind, die haben den grössten Teil von ihrem Leben auch mit dem Computer verbracht. Und die werden das sicher benutzen. Also wenn man jetzt unsere Eltern denkt, das sind, ich habe jetzt 70, 75 gedacht, aber ich denke so in 5-6 Jahren, wenn dann die Leute, die jetzt um die 50, 55 sind, in das Alter kommen, wird das absolut ein Thema. Das gehört zu denen in ihrem Lebensgefühl.
Mhm. Gut, und bis dann wäre auch noch ein bisschen Zeit, diese Plattformen so zu machen, dass dann auch die Zielgruppe sich damit anfreunden kann und sich wiederfindet auf diesen Webseiten. Gut, dann ein Thema, das noch in eine ähnliche Richtung geht, nämlich das Flirten, das dank dem Handy einfacher werden sollte. Ein Berliner Start-up-Unternehmen lanciert einen Dienst, der Aka Aki heisst. Roger, du kannst ein bisschen Japanisch, weißt du, was das heisst?
Nein, ich habe mich gefragt, ob du hippisch bist. Nein, tut mir leid, muss passen.
Wenn ich das zum Beispiel hätte, tritt mein Handy mit den Handys der Leute im Umkreis in Kontakt und geht schauen, passen die Leute zu mir. Und Esther, wenn dein Profil zu mir passen würde, dann würde mir das signalisiert werden. Und dann könnte ich sagen, jawohl, ich könnte jetzt es wagen, dich anzusprechen. Findest du das eine gute Idee?
Was würdest du denn machen?
Dann würde ich sagen, hallo, ich bin der Matthias, wer bist du?
Hallo, Aka Aki.
Ja, genau.
Ich bin Matthias.
Genau, so in dem Stil.
Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, vorher haben wir von den Grauhaarigen geredet. Jetzt bin ich ein bisschen Generation über uns. Jetzt, das Thema ist fast ein bisschen für eine Generation unter uns vielleicht.
Ja, ich weiss nicht, es gibt vielleicht auch Leute, die sich nicht getrauen, in unserem Alter andere anzusprechen.
Ich getraue mich auch nicht, andere anzusprechen, aber ich weiss nicht, ob wenn das Handy dann piepst und mir jemand anzeigt und ich schaue um und dann steht 10 Meter weiter jemand von mir entfernt. Ich sehe es vielleicht ein bisschen spielerisch. Also weißt du, so der spielerische Ansatz, dass du das mit Freunden machst und Freunden von Freunden, das könnte sicher super lustig sein. Ich sehe es jetzt nicht in dem Sinne als Lebenshilfe, die ich würde brauchen.
Ja, ja. Moritz, ist das ein Hilfsmittel, das die Gefahr von der Abfuhr ausschaltet?
Nein, also ich finde, zum Flirten gehört das Risiko von der Abfuhr. Ich finde die ganzen virtuellen Flirtinstrumente einen fertigen Blödsinn. Weil ich habe Freundinnen, die seit 2-3 Jahren geschieden sind und also die Kinder sind ausgeflogen. Und die tun jetzt in diesen Chats und Flirt-Internetseiten tun die umgehen und dann treffen sie so Typen. Ich meine, die Leute, die gehen miteinander zu Mittagessen, die haben sich vorher noch nie gesehen, noch nie geschmeckt, nichts. Ich finde immer noch Geruchssinn auch noch etwas Wichtiges. Und dann nachher tut man sich so bei einem Mittagessen oder bei einem Nachtessen dann
das ganze Leben erzählen. Das wäre dann ein Mittelding, oder? Das wäre nicht total virtuell, aber es wäre virtuell ein Hilfsmittel, dass du schon mal weisst, der sagt dir dann nicht, ich bin verheiratet und überhaupt.
Aber das ist doch gleich. Das, also ich meine, Entschuldigung, wenn dann plötzlich einer kommt und sagt Haki Huki oder wenn er da
Haki
Haki.
Nein, das musst du ja nicht sagen.
Mein Handy hätte ich herausgefunden. Dann muss ich sagen, hey, hallo. Also nein, danke.
Also ich denke, das muss man ja vielleicht nicht ganz so ernst sehen. Wenn man, also ich würde das so ein bisschen als Herausforderung sehen. So ein bisschen, ja, bist du auch dabei. Also jetzt ja. Für mich. Und ich glaube eben so, Generation unter uns jetzt vielleicht, die halt einfach mit dem aufwachst und mit SMS und so. Es kann auch witzig sein, aber man muss ja dann nicht das Gefühl haben, dass jetzt einem der Mann vom Leben oder
also ich habe das Gefühl,
beamet wird. Oder?
Es verlagert so die Gefahr von der Abfuhr einfach um eine Etappe weiter nach hinten. Also dann findest du zwar grundsätzlich wärst offen oder so, aber dann hätte doch der Spruch dann trotzdem so nicht gefallen. Also
Aber wenn du nicht flirtest, nur weil du Angst hast vor einer Abfuhr, dann musst du sowieso noch mal in ein Kürzli gehen, finde ich persönlich.
Gibt es Kürzli, die dir die Angst nehmen könnten?
Sehr wahrscheinlich.
Es gibt Kürzli für alles.
Es gibt Kürzli für, ja genau, die Selbsthilfegruppen.
Also ich würde sagen, das ist jetzt abgesehen vom Herrn Schäuble, sein Wunschtrojaner, die dümmste Anwendung von Technologie, die wir heute darüber geredet haben. Das ist komplett sinnlos in meinen Augen. Weil entweder flirtest, weil du gerne flirtest, oder lass es doch einfach gescheiter sein. Das kommt aus Japan, glaube
ich,
oder?
Ja, ich glaube es.
Das ist ja nicht der erste Versuch, so einen Dienst, der aus Japan vielleicht funktioniert hat, nach Europa zu exportieren. Und es ist bis jetzt alles kläglich gescheitert. Nicht nur an der Technik, sondern auch einfach, weil die Leute da anders miteinander umgehen.
Und das ist ja auch ein Problem, denke ich, häufig, wenn man heute flirtet, dass die Leute einfach ein bisschen zu viel auf ihr Handy schauen.
Genau.
So zumindest rein kommt wieder ein SMS und dann...
Ja, und ich meine, nur schon Grundvoraussetzung ist, dass alle anderen das auch haben. Das ist schon völlig absurd. Ja. Das wird eh nicht funktionieren, oder? Und ich denke, ich weiß auch nicht, ich finde, Technik ist grundsätzlich nicht dazu, da soziale Probleme zu lösen.
Mhm. Also, ja. Nein, also eben, das finde ich auch. Ich finde, es ist nicht ein Problemlöser.
Also Technik ist grundsätzlich schon ein Problemlöser, aber nicht auf dem Level,
weil Leute, die verkrampft sind, die werden verkrampft bleiben und Leute, die eh schon offen sind, die werden es auch bleiben. Aber
ich denke auch, die werden wahrscheinlich dann relativ schnell eine Enttäuschung erleben und dann sehen, dass es doch nicht jetzt ihre ja, Beziehung oder rumflirt oder was auch immer ist.
Was ich auch noch so ein bisschen Mühe damit habe, ist so mit dem Gedanken, dass man denen so wie gelabelt ist. Also man ist dann so wie markiert, freie Wildbahn. So quasi, also so freiwillig.
Ja, also offen, ja, also dort gibt es dann schon Labels mit verschiedenen Stufen. Also offen für alles, offen für nur harmlose Sachen. Oder,
aber das kann man doch nicht immer im Vorhinein abmachen, also, Matthias. Das kann man doch dann, das entdeckt man dann.
Ja, vielleicht kannst du auch im Verlauf des Gesprächs dann dein Level da oben setzen.
Nein, das finde ich völlig gut.
Also jemand, der ein bisschen unentschieden ist, der hat dann die ganze Zeit schickt einem anderen Beats nur noch gegenüber, ja, und so.
Ich weiss es nicht, wie es technisch oder konkret in der realen Wildbahn funktioniert. Wir sind zeitlich schon gut. Wollt ihr über den Thron unbedingt noch reden, oder?
Nein.
Ich finde das noch glatt, aber ich weiss, sonst kann ich nicht mehr zu dem sagen.
Gut, das wäre die Meldung gewesen. Disney will den zweiten Teil vom Thron drehen, also von dem erste Film, wo Computergrafik mit realer Grafik gemischt worden ist. Aber das wäre die Meldung gewesen. Und gehen wir über zum Hauptthema.
Im zweiten Teil von unserem Podcast wollen wir heute ein bisschen über das Kochen und die Rolle des Internet beim Kochen reden. Die Küche war ja seit jeher ein Ort, wo viel Technik schon immer drin war. Vom Herd über den Kühlschrank bis zu meinem persönlichen Favorite, der Waschmaschine. Die Frage ist heute, wie gut passt das Internet in die Küche und wie weit ist es dort schon eingedrungen? Es gibt ja, wenn man irgendwelche Rezepte googelt, irgendwie tausende von Antworten zu jedem möglichen Gericht. Monique, du hast es schon vorher angedeutet. Benutzt du so etwas eher nicht? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, ich habe es bis jetzt einmal gemacht, weil wir haben so wahnsinnig viel Bier daheim gehabt, weil meine Mama macht Bier. Und irgendwie so fast 10 Liter Führung Bier gehabt. Und dann habe ich so ein Schuckhut mit Bier, ein Rezept für das gesucht. Und, aber das ist das einzige Mal, wo ich...
Was ist Schuckhut?
Sauerkraut mit Bier.
Aha, klingt interessant.
Ja, es war nicht schlecht gewesen.
Aber ich finde es auch genial, genau für solche Sachen, wenn du irgendetwas hast, du gehst auf den Markt, du siehst etwas, hast aber kein Rezept dazu, dann kaufst du das einmal, weil es sieht noch interessant aus. Und dann kannst du im Internet kannst das googeln und dann hast du vielleicht 10 Rezepte und dann schaust du dich ein bisschen an und kannst das kochen. Und ich meine, ich habe viele Kochbücher, aber dort hat es einfach nicht für alles genau ein Rezept drin. Ich tue selten backen, darum habe ich auch nicht so viele Kochbücher. Und dann habe ich so einen Kuchen gesucht, einen Jockeykuchen mit Himbeere. Und dann habe ich den gefunden im Internet und das ist jetzt einer meiner Favoriten. Also ist fast das Einzige, was ich eigentlich backe.
Aber wie gut sind so die Rezepte im Durchschnitt? Ich brauche immer ein Rezept, das mir ganz genau beschreibt, was ich machen muss, sonst bin ich aufgeschmissen. Und häufig sind dann die also so von der Beschreibung her so, dass ich dann zwischendurch ein bisschen nervös werde.
Ja, du kennst so als kochen.ch nicht. Also,
ich google meistens
schön und dann kommt mir irgendwie... Erstens, zweitens, ja, drittens.
Das ist gut, das
maximal 8-10 Schritte. Und es gibt noch ein Filmchen dazu, wo du kannst anschauen kannst. Also es ist zwar nicht Step-by-Step kochen, aber du siehst, so ein bisschen, kommst einen Eindruck, über was du machen musst. Und
für das nein, beim Googlen findet man häufig so grosse deutsche Rezept-Webseiten, glaube ich. Irgendwie chefkoch.de oder wie es dann
heisst. Was jetzt angesprochen ist, ist ganz klar, man kriegt so viele Resultate, man weiss nicht so, welchem kann man jetzt sein Vertrauen schenken. Und du mit deiner Webseite waskochen.ch musst ja das Vertrauen gewinnen bei den Leuten. Wie gehen dir das an?
Ja, wir gehen es halt sehr journalistisch an eigentlich, weil ich komme aus dem Journalismus und ich habe auch den Background, also mir ist das sehr wichtig, dass man eben alles, was man eigentlich aufs Netz stellt, dass das irgendwie geprüft ist, dass das approved ist quasi, also waskochen.ch approved, sagen wir dem. Mhm. Und dass es dann eben auch klingt, weil ich glaube, das ist ein bisschen das Problem im Internet generell und bei den Rezepten im Speziellen, dass jeder einfach ein bisschen etwas reinpostet und du weißt nicht so recht, eben, es gibt halt wirklich sehr viele so Datenbanken, die ein bisschen EKMI sind. Und ich glaube, das muss sich generell ändern, dass man da einfach mehr so ein bisschen publizistische Grundsätze hat, wo man eben halt das Rezept behandelt wie einen Artikel im Tagesanzeiger.
Also, und das heisst konkret, was machen ihr mit diesen Rezepten?
Also wir kochen die Rezepte, wir prüfen auch Mengen. Also ich muss vielleicht noch sagen, bei uns sind es ja Rezepte von Leuten wie du und ich, die ihre Lieblingsrezepte eigentlich bei uns vorstellen. Und eben, wir gehen sie filmen, wir schauen, wie sie es machen.
Und jetzt ist es ja oft so, dass die Leute so ein bisschen Handgelenk mal Pi und ich nehme ein bisschen das und ein bisschen das, weil viele Leute kochen nicht nach Kochbüchern. Und wir tun dann das noch nachkochen natürlich und schauen, ja, braucht es jetzt 150 Gramm oder 200 Gramm und tun es eigentlich erst aufs Netz, wenn es wirklich garantiert gelingt.
Mhm. Aber eben zum Nachkochen nehme ich dann meinen Laptop in die Küche und habe auf der einen Seite mein Küchenwerkzeug und auf der anderen Seite den Computer.
Nein, auf keinen Fall. Also das wäre, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen unsinnlich dann auch. Wenn du, also klar kann es mal sein, wenn du jetzt das nicht kannst merken, aber erstens kannst du das Rezept ausdrucken und den Film kannst du ja anschauen und dann hast du ihn gesehen und hast ja...
Muss man sich selbst können merken.
So ein bisschen die Inspiration hast du dann. Und eigentlich, ich gehe davon aus, dass viele Leute das als Inspiration nehmen und dann vielleicht irgendwann einmal eben die Idee haben, oh, jetzt koche ich das, habe ich doch im Was kochen einmal gesehen. Und also je nachdem, wie erfahren dass die Leute sind, vielleicht brauchen sie nicht einmal mehr den Kompi, sondern sie haben es irgendwie so im Kopf drin.
Eben, das ist mein grosses Fragezeichen zu Kochshows im Fernsehen. Wie muss man denn die eigentlich machen? Also du hast ja den Fernseher in der Stube und dann müsstest du das können merken. Und dann in der Küche das können kochen, oder? Aber...
Also die haben fast alle eine Webseite, wo dann die Rezepte drauf sind. Also es funktioniert eigentlich auch dort viel über das Internet und natürlich wollen die ihre Bücher verkaufen, oder?
Genau, also man muss vielleicht die Kochsendungen am Fernsehen, die haben vor allem einen Unterhaltungswert. Und die sind, wenn man die anschaut, ich habe mal für einen Artikel eine Woche lang jede Kochsendung, die im deutschen Sprachraum gesendet wird, angeschaut, die haben einen sehr hohen satirischen Wert. Also das sind absolut Comic-Shows. Als das soll man die geniessen, aber zum Nachkochen finde ich es schwierig. Ich
also
finde
der Herr Oliver ist ein Showmaster, aber kein Koch.
Ja, also ich meine, seine Rezepte sind ja die meisten kopiert aus italienischen Kochbüchern, wo er ein bisschen mehr dazu tut. Und seine grosse Show ist, dass er ja mit den Händen reingeht und das kehrt und dann ruft er zehnmal das F-Word, das dann so im Englischen jedes Mal ein Beep im Fernsehen hat. Und er ist einfach ein Schnurri. Aber er ist ein
begnadeter Schnurri. Aber er kann auch kochen, Schnurri. Das muss man sagen.
Er kann kochen.
Sein... Er ist nicht nur ein Schnurri.
Ja, aber das er ist natürlich auch... gemacht worden durch eine ganze
Marketing-Firma. Marketingprodukt, ja, das ist klar.
Aber ich glaube, das sind ja viele Sachen in der heutigen Welt, sind Marketingprodukte. Und generell habe ich nichts dagegen. Ich finde, eigentlich, er macht es noch gut. Und auch da wieder, ich kenne Leute, die dank ihm zum Kochen gekommen sind. Und dann finde ich, ja...
Also mich hat er wirklich auch inspiriert, mit beiden Händen das Zeug rumzukneten und irgendwelche Mischungen zu machen. Und das macht auch Spass mit der Zeit, ja.
Aber wir sind ja von der Kochshow auf der Jamie Oliver gekommen. Und ich habe den auch nicht gewertet. Ich finde auch, der macht das lustig. Man muss das einfach sehen, wenn man dann nachher das Gefühl hat, von dem, was man sieht, können wir nachkochen. Das ist wirklich, das ist eine Illusion. Man muss aufs Internet, man muss seine Bücher kaufen und so weiter. Ja, genau. Also die Shows am Fernsehen sind eigentlich nicht da zum Nachkochen, sondern die haben einen Unterhaltungswert. Das
ist eigentlich der Werbespot für die restlichen Produktpaletten, oder?
Und ich meine, im Schweizer Fernsehen, die Kochsendung Al Dente ist eine der Sendungen mit dem höchsten Einschaltquote der ganzen Woche. Also die Leute haben wirklich ein Bedürfnis, um so Sachen zu sehen.
Eben, also, und dann kommt es immer noch darauf an, woher kommt man denn die Zutaten über. Das ist zum Teil sehr exotisches Zeug. Und da irgendwie die indischen Sachen und so. Ja.
Gehst du in den Indien-Shop, da vorne an der Langstrasse?
Ja, ich bin auf
Indien. Sonst glaube ich prinzipiell, also egal ob in einem Kochbuch oder ob man es am Fernsehen sieht oder aus dem Internet, es braucht immer noch ein bisschen Fantasie vom Koch. Das sollte man eigentlich nicht so eng sehen. Also ich finde, ganz viele Sachen kann man ja ersetzen. Und klar, das kann man jetzt vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn man kocht, aber dann beim zweiten, dritten Mal finde ich, ich habe jetzt aber irgendwie... keine Tomaten im Kühlschrank, ich nehme jetzt mal für den Salat Gurken. Oder
das wäre dann auch die grosse Chance von so einer Show im Internet, dass man dann halt eben auch immer noch auf die Variationen eingehen oder ein bisschen erklären, dass man sich jetzt da nicht sklavisch muss dran halten, sondern dass man dann an dieser Stelle vielleicht darf ein bisschen improvisieren und an der anderen ist es dann vielleicht wichtiger, dass man sich dran hält. Dort könnte man mir sehr gross helfen beim Improvisieren vielleicht.
Du brauchst, glaube ich, sowieso einen Improvisationskurs beim Flirten. Es ist beim Kochen wie beim Flirten. Man muss einfach ein bisschen Mut haben.
Genau. Wieso tust du jetzt das auf mich beziehen?
Ja, wenn du gesagt hast, du bräuchtest so die Varianten und so. Das
stimmt, aber ich finde das Beispiel, das du genannt hast beim Kochen, ist ein bisschen wie beim Flirten. Das finde ich auch. Also, man kann das nicht für alles garantieren.
Ja. Das ist wirklich try
and error. Jetzt ganz klarstellen, ich glaube, ich könnte im Flirten besser improvisieren als beim Kochen.
Gut, dann tun wir mit dir mal
ein Koch improvisieren. Lassen wir das mal so stehen. Genau. Wir haben vorhin von Inspiration statt Anleitung, Monika, hast du das Internet wenigstens als Inspiration fürs Kochen? Siehst du es auf dieser Ebene wenigstens?
Also für mich persönlich nicht, weil ich meine Inspiration zum Kochen, ich muss viel essen, auch beruflich. Mhm. Und wenn ich dann etwas wahnsinnig gerne habe, dann tue ich das daheim nachkochen. Und wenn ich probiere es eben wirklich 3-4 Mal, bis ich das genau herbringe, das interessiert mich auch. Und dann aber, wenn ich dann wirklich zum Beispiel letztens so Mais-Muffins mit Tomatenstückchen drin hatte, die haben irgendetwas ganz Weiches, Käsiges drin, das war wunderbar. Ich probiere mit Mascarpone, mit Mozzarella und es ist nie genau so gekommen, wie ich es wollte. Und dann gehe ich schon ins Internet schauen, was könnte man da noch nehmen. Also erst dann so, ja, so okay, ein bisschen als Hilfe,
also aber nicht
als Inspirationsquelle.
Okay. Ich möchte noch kurz über die Filme reden, auf was kochen. Wie zentral sind die? Also ist das Show-Element macht viel aus, oder?
Ja, ich glaube schon, es ist auch das, was uns ein einmalig macht. Und ich glaube, viel im Internet ist halt so ein bisschen anonym. Das merke ich auch immer. Oder? Du klickst durch die Blogs durch, die Leute reden von wir und ich habe und gestern und heute und überhaupt.
Und du hast und keine Ahnung, wer eigentlich.
Nicht, wer da dahinter ja steht. Und das finde ich halt einen wichtigen Aspekt, dass man sich auch zeigt. Und jetzt bei uns, wir gehen eben zu echten Leuten. Und die gibt es wirklich. Einer hockt am Tisch. Der Roger hat nämlich auch schon gekocht für uns.
Ja, schon ein paar Mal.
Genau, schon ein paar Mal. Und Es soll auch unterhalten, natürlich wie eine Fernsehsendung, soll aber auch zeigen, dass eben wirklich Leute wie du und ich und vielleicht bald auch der Matthias kochen.
Ich hätte ja mal einen Digital-Kochstunde auf was kochen machen.
Das sind Teil wirklich ganz einfache Rezepte, wo jemand nur ein Rezept kann und dann das bei uns vorkochen. Und ich finde das eben lässig, weil das eben dann so ein bisschen wie ansteckt und irgendwie vielleicht jemand, eben, der nicht so Erfahrung hat, sagt sich dann ja, wenn der Matthias jetzt kochen kann,
Will ich völlig unbeholfen irgendwelche Zwiebeln schneiden.
Das spielt überhaupt keine Rolle. Also ich habe das heute Morgen auch geschaut, die Filme. Und ich muss also sagen, Roger, ich habe gestaunt, wie professionell du Zwiebeln kannst schneiden. Also du bist das Messer und alles.
Da entdeckt man neue Qualitäten
von
den Leuten.
Genau. Und ich habe es auch noch spannend gefunden, wenn man sieht, so in die Küche der Leute sieht, man sieht, wo die wohnen, man sieht,
wie
sie kochen. Also es gibt die, was mich erstaunt hat, dass niemand mit einer Chance kocht. Und niemand ganz macht mise en place, auch nichts. Oder es wird wirklich so einfach drauf losgekocht mit Lust. Und das finde ich wichtig beim Kochen. Also ich finde, alles, was den Leuten hilft, also Hemmungen oder Angst vor dem Versagen abzubauen, so beim Kochen und beim Flirten, Matthias, ist eigentlich positiv.
Ist dann schon mal jemandem etwas auch so richtig abverreckt, das ihr gefilmt habt?
Ja, es ist einmal, eben erstaunlicherweise, es verreckt nie etwas ab, weil man kann es immer noch irgendwie retten. Mhm. Also, und egal, manchmal sieht es vielleicht nicht super, super schön aus, aber es ist dann gleich super, super fein. Also irgendwie, und eben, es geht ja ums Ganze, es geht ja um den Menschen, der das macht, mit wie viel Liebe das es macht und wie sympathisch der ist. Es hat eigentlich bis jetzt immer geschmeckt. Es ist schon passiert, dass jemand einen grossen Fisch gekauft hat, weil dann zu was kochen kommt. Hilfe, Hilfe, ich muss einen grossen, schönen Fisch nehmen. Und dann ist der einfach nicht durch geworden. Und wir haben irgendwie immer wieder geschaut. Und nach einer halben Stunde, nach einer Viertelstunde. Und das war einfach so ein Monster, das über einen Meter lang war, fast.
Also wir haben einmal haben wir es gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Da haben wir gekocht und es hat alles super ausgesehen, für die Kamera perfekt. Und wenn du es gegessen hast, ist es überhaupt nicht lecker gewesen. Ich weiß nicht, was das war.
Das ist
war total fad gewesen, aber das kann man ja dann gut faken.
Ich finde eben noch zu dem, wegen der Kamera, also wie es aussieht, oder? Das finde ich eben die Art, wie ihr das filmt, finde ich total gut, weil der Mensch, der kocht, steht eigentlich im Mittelpunkt. Und bei diesen Kochsendungen ist es oft, man versucht, denen so das Essen im Mittelpunkt zu rücken. Und das Essen, das nicht schmeckt und wo null Ausstrahlung hat im Fernsehen, also die Zweidimensionalität vom Fernsehen, die wird dem Essen nie gerecht.
Ja, eben, das ist das grosse Dilemma.
Darum wollen die Showstars auch immer so wahnsinnig viel schnurren, um das wettmachen.
Und du schmeckst nicht, du.
Nein,
nicht. Es gibt die eine Kochsendung, ich weiß nicht, ob die kennen, die kommt damals so zur Nacht um 11 Uhr.
Silent Cooking.
Wo niemand schwätzt. Ja, das ist super. Also als
kleine Fernsehtipp. Also hier sollte man gerade eine Ode machen, weil das ist wirklich...
Die ist wirklich lässig. Ja.
Die heisst Silent Cooking.
Ja.
Und wo kommt die?
Ich glaube ORF oder Dreisat. Und er ist so recht ein freakiger Koch mit irgendwie langen Rastatöten.
Gut, können wir vielleicht noch einen Link hier machen,
wenn man das gerade
findet.
Ja.
Und für alle, die voyeuristisch veranlagt sind, die müssen das perfekte Dinner schauen, jeden Abend auf Vox.
Das liebe ich. Also das finde ich wirklich toll.
Ja, voilà,
das ist so meine Lieblingssendung.
Ehrlich, oder kannst du dich mit dem Marcel zusammentun? Ja. Kommen wir doch noch mal schnell auf Küche und Technik zurück. Es gibt ja da die verschiedensten Versionen, die bekannt ist, die man seit Jahren immer wieder gehört. Das ist der berühmte Kühlschrank, der nachbestellt, was man rausgenommen hat oder so. Wie gesagt, es ist immer noch eine Vision. Offenbar braucht es doch niemand. Hättet ihr das gerne?
Nein. Also bei mir fängt es kochen, beim Einkaufen. Ich kann wahnsinnig gerne einkaufen. Vor allem, ich wohne in Zürich und wir haben zweimal in der Woche einen grossen Merit. Ich finde, also ich will nicht, dass da mein Kühlschrank sich da selbstständig macht.
Mir kommt es manchmal so vor, dass da gewisse Männerfantasie von der Küche auf eine Frauenrealität von der Küche prallt. Sehen Sie das auch so?
Ja, das finde ich hat etwas. Also ich glaube, Männer die brauchen auch mehr so ein bisschen ihre speziellen Sachen im Kühlschrank und immer Jockey im Kasten und so. Und ich habe das Gefühl, das könnte jetzt eure Männer auch noch mehr ansprechen. Irgendwie so, dass das Technoide eben plötzlich in die Küche zu bringen. Und das merken wir übrigens auch. Also wir haben etwa 70% Frauen, die Userinnen sind bei uns. Und bei den Leuten, die sich melden zum Vorkochen, ist es genau umgekehrt. Das sind nämlich 70% Männer, weil das hat dann mit Fernsehen zu tun. Man kann sich präsentieren, es ist ein bisschen Technik, ich komme immer Filmchen.
Matthias, du bist ja jemand, der gerne Technologie hat. Würde dir das jetzt helfen, noch mehr Technik in der Küche?
Nein, ich glaube, mir geht es wirklich wie der Monik, dass ich irgendetwas sehe oder mich inspirieren lasse. Aber ich glaube, das muss dann wirklich auch sinnlich sein. Also es muss irgendwie in einer Auslage sein, dass ich das anschauen kann, dass ich vielleicht auch schmecken oder so. Und da ist auch ein Internetshop, ist da nichts. Also das weckt bei mir keine Lust, irgendetwas zu kochen. Darum glaube ich nicht, dass man die Küche allzu sehr muss digitalisieren. Und dann, was mir vielleicht gefällt, das sind vielleicht schöne Werkzeuge, irgendwie ein Messer, das gut aussieht und das scharf ist, wo vielleicht 200 Stutz gekostet hat oder so. Das finde ich dann schon lässig. Also nicht irgendwie so ein Mickrigs-Messli oder so ein Scheller, der beim zweiten Mal auseinandergeht oder so.
Also ich muss sagen, zum Online-Shopping, das finde ich eigentlich eine super Sache für die Sachen, die ich eben zum Beispiel nicht auf dem Markt kaufen kann. Weil durch ein grosses Einkaufszentrum laufen, irgendwie abends um 6:30 finde ich manchmal auch nicht so spannend. Und dann bin ich froh, wenn ich so Basics einfach mal bestellen kann und die habe ich dann daheim und die muss ich vor allem auch nicht jedes Mal noch irgendwie schleppen.
Also dann so. Postest du bei Le Shop und wie die so heissen?
Ja, wir machen jetzt keine Werbung da für einen Job, aber einfach so die Sachen, wo du weißt, die kaufst eh immer wieder das Gleiche, finde ich das eigentlich super. Brauchst du das nicht, Monik?
Nein, ich habe das einmal versucht zu brauchen, aber dann nachher, wir sind so eine Familie, wir sind das vierte hoch und wir sind nicht so regelmäßig und auch nicht so zuverlässig und dann haben wir immer zu spät bestellt. Dann haben wir am Samstagabend haben wir nichts mehr zu essen gehabt und dann haben wir eigentlich gefunden, wir tun uns wieder auf den klassischen Weg konzentrieren.
Ja. Aber dann könnt ihr auch das vierte einkaufen in diesem Fall. Also.
Wir machen das so, dass jeder hat so seine Tage zugewiesen und der muss dann an dem Tag einkaufen und kochen.
Aber das ist natürlich dann auch super, wenn du sie kannst so aufteilen auf mehrere.
Ja, vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es vielleicht für alle in dieser Runde einen technischen Wunsch an die Küche? Gibt es irgendein Science-Fiction-Tool, das ihr gerne hättet? Also ich kann von mir sagen, ich hätte gerne eine selbstreinigende Küche-Ablage.
Ich auch, das habe ich auch wenn man kocht.
Wenn man fertig kocht, ist es schon wieder sauber, das wäre mein Traum.
In der professionellen Küche, in der Restaurant, hat es ja den Abwäscher.
Ja, der fehlt mir.
Ich hätte auch gerne, wenn ich mir etwas wünschen könnte. Manchmal tut mein Mann, wenn er wirklich sehr gute Laune hat, dann sagt er, heute bin ich dein Abwäscher. Dann tut er hinter mir nach und bützeln. Das ist toll. Aber in der Regel, also das kommt vielleicht alles alte Jahre mal vor. Ja. Aber so ein Abwäscher, automatische, das wäre toll.
Dem kann ich mich natürlich anschliessen.
Also mir fällt da nichts ein, außer dass ein technisches Gadget, das es schon gibt, ein Headphone, wo man drahtlos telefonieren kann, weil mein Vater ist Bäcker-Konditor und ab und zu wage ich mich an irgendetwas zu backen an und bin dann zwischendurch auch wieder verzweifelt. Dann könnte ich ihn gerade drahtlos mit freien Händen fragen, wenn man das allenfalls noch retten kann. Das wäre aber kein Science-Fiction, das ist Realität, das könnte man realisieren.
Okay, ja, vielen Dank für eure spannende Geschichte.
Schon fertig?
Ja.
Das
So, das wäre der 33. Podcast auch schon gewesen. Feedback, wie gesagt, könnt ihr uns gerne schicken auf leben@tagesanzeiger.ch. Nächste Woche wird es wieder technischer. Dann geht es nämlich um Forensik, also um die kriminalistische Spurensuche auf dem Computer. Genau. Und unser Experte, der dann da ist, der kann uns sicher auch viel mehr noch erzählen, über was da so in Sachen Datenschutz nötig ist und Datensicherheit.
Mm, wie die Tomatensauce auf den Bildschirm gekommen ist.
Genau. Ja, bis dahin allen eine gute Woche und bis bald. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Das ist der Digital vom Tagesanzeiger.
Wie heisst die?
Bei was kochen kann man sich ja auch anmelden, ja. So als zum Vorkochen. Da kommen wir mit der Filmkamera und ich habe gedacht, Matthias, wir lernen jetzt zusammen ein Rezept lernen und dann so in 2-3 Wochen können wir dich mal filmen. Ich würde dich damit gerne herzlich einladen. Als waskochen.ch.
Ja, also da müsste ich meine Freundin fragen, weil die müsste mir helfen. Und wenn die einverstanden ist, gern. Und, aber darf ich auch etwas Banales kochen, so wie, was weiß ich was? Pizza mit selber gemachtem Hefeteig oder so.
Das ist ja so nicht banal. Sicher. Also ein selber gemachter Teig ist nie banal.
Was ich sehr gut kann, ist selber Hefeteig machen.
Ja, super. Super, perfekt. Matthias, du bist Buch.
Du bist ein Hefeteig-Spezialist.
Also demnächst auf waskochen.ch der Herr Schüssler am Pizzabacher.
Naja, es wird peinlich werden, aber...
Das ist doch lustig.
Das ist lustig.
Das
wird lustig.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Essen müssen ja alle. Kochen nicht ganz alle, aber irgendjemand kocht ja immer für die, die essen. Das kannst du dann gerade ausschneiden, bitte.